Hallo, ich freue mich, dass du da bist und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz hervorragenden Gesprächspartner bei mir. Heute ist mit mir Georg hier.
Hallo.
Georg ist Zahnarzt und hat so das ein oder andere Mal auch mit Kindern zu tun. Und ich hoffe, dass wir da noch ein paar Infos zu bekommen können, wie sich beispielsweise Kinder beim Zahnarzt verhalten. Gehen sie überhaupt hin? Finden sie es cool oder finden sie es blöd? Gibt es schon Kinder, die Angst haben? Ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen einsteigen können und von dir ein paar Infos bekommen können.
Ja, dann vielen Dank für die Einladung, Jana. Ja. Man muss da vielleicht auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Kinderzahnarzt und ich sehe jetzt nicht regelmäßig Kinder. Und es hat sich sogar aufgrund von ein paar beruflichen Veränderungen bei mir, ich bin zwar immer noch Zahnarzt natürlich, sogar nochmal verstärkt, dass ich noch weniger Kinder als vorher sehe. Ich habe die Praxis gewechselt. Dort war ich in der alten Praxis, in der ich 7 Jahre war, war ich für die Kinder zuständig. Alle Kinder sind irgendwie durch mein Bereich einmal gekommen. Dabei war die Praxis an sich jetzt nicht mehr auf Kinder spezialisiert und es gibt ja manchmal auch richtige Kinderzahnärzte mittlerweile, die auch das richtig professionell handeln. Und
darf ich kurz zwischenfragen, was ist der Unterschied? Ich dachte immer, Zahnarzt ist gleich Zahnarzt.
Ja, im Prinzip, wenn man studiert hat, ist man erstmal Zahnarzt, also nach dem 5-jährigen Studium und nennt man sich Zahnarzt, dann macht man meistens für die Kassenzulassung, macht man für die Krankenkassenzulassung noch eine 2-jährige Assistenzzeit. Lustigerweise, manche Patienten verstehen das nicht, dass man als Assistenzzahnarzt schon Zahnarzt ist, da ändert sich nichts dran. Das ist jetzt anders als zum Beispiel ein Orthopäde, der wirklich eine Facharztausbildung machen muss, um sich dann Orthopäde, Kinderarzt oder sowas nennen zu dürfen. Bei Zahnärzten ist das Studium schon ab der Hälfte des Studiums, nach 5 Semestern, also 2,5 Jahren, arbeiten wir dann richtig praktisch schon am Patienten. Und da wird die Kinderzahnmedizin manchmal auch sehr stiefmütterlich behandelt. Also von den knapp, 25, 30 Universitäten in Deutschland gibt es vielleicht 2, 3 universitäre Kinderzahnmedizinabteilungen mit einer eigenen Professur. Sonst sind es meistens Oberärzte, die sich darum kümmern. Und deshalb besteht da so ein gewisser Mangel. Aber nichtsdestotrotz, also wir sind ja in Berlin, kennen viele zum Beispiel große Kinderzahnarztpraxen wie Kinderdentist, Kids Dogs und sowas, die nach außen sehr ausgerichtet sind auf Kinderzahnmedizin. Natürlich muss man klar sagen, es ist da schön zu sehen. Also die haben sich in der Hinsicht ausgerichtet, dass dann Fernseher an der Decke ist, wo dann immer der gleiche Film.
Nemo vielleicht?
Findet Nemo oder irgendwie sowas. Ich glaube, es hat auch mit Lizenzen zu tun.
Wollte ich gerade sagen, das war jetzt eigentlich nicht unser Thema.
Aber ich habe selber mal überlegt, eine Kinderzahnarztpraxis zu öffnen. Deshalb habe ich auch mit einem Teil der Spezialisierung schon begonnen. Also ich habe mehrere Wochenendkurse, um das Ganze zu vertiefen, mit einer kleinen Prüfung zum Schluss und sich dann quasi den Tätigkeitsschwerpunkt Kinderzahnmedizin zu eignen. Also ich könnte mir das quasi auf mein Praxisschild schreiben, aber ich mache es bewusst nicht, weil wenn man Kinderzahnmedizin macht, muss man es mal richtig machen. Und ich sag mal, wenn kein Fernseher an der Decke ist, hat man schon zum großen Teil verloren, auch wenn dann wahrscheinlich viele Kollegen dann gleich widersprechen werden. Ja, aber heutzutage würde ich sagen, und auch mit der Erfahrung, dass ich eine Kinderzahnarztpraxis schon halb geplant hatte, bloß es dann am Vermieter quasi gescheitert ist, was vielleicht jetzt auch nicht so schlimm ist mit den Krisen, die ich hätte miterleben müssen, sehr zeitnah. Und am besten ist es eigentlich, wenn es ein Wartebereich, der so ein bisschen kindgerecht aufgebaut ist, fängt ja schon so bei Garderoben, die auf Kinderhöhe sind, an.
Stimmt.
Dann auch vielleicht eine Treppe für die Anmeldung, damit die hochklettern können.
Ein Bällebad,
obwohl vom Bällebad wurde mir abgeraten, weil die Bälle muss man alle 2, 3 Jahre komplett austauschen. Und außerdem ist es mega laut. Und ja, wie gesagt, da kann man natürlich super viele Einrichtungsideen haben.
Also die Richtung ist aber schon, dem Kind das schmackhaft zu machen, zum Zahnarzt zu gehen, höre ich jetzt raus. Gerade wenn die Einrichtungsideen so breit gefächert sind. Ich kann mich auch erinnern an Aquarien in Zahnarztpraxen, was ja auch immer sehr beruhigend auf die Patienten wirkt, sowohl auf die Großen als auch auf die Kleinen wahrscheinlich.
Ich glaube, das Problem ist einfach, du kannst dir ja vorstellen, wenn du zum Beispiel zum Friseur gehen würdest und das sind Friseur nur für Kinder, dann kommst du dir auch komisch vor, wenn du jetzt 3 Stunden eine Dauerwelle haben willst.
Gibt es überhaupt noch eine Dauerwelle beim Friseur?
Ich wollte jetzt irgendein Beispiel nennen, ohne eine Ahnung vom dem Business zu haben. Lustigerweise von meinem Kinderzahnärztinnen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, kommt ganz oft, weil die so gut mit den Kindern umgehen, oh, ich möchte auch von ihnen behandelt werden.
Die Eltern?
Ja, die Eltern, ja. Und das ist das Konzept von den großen Kinderzahnarztpraxen in Berlin. Kinderdentist hat zum Beispiel einen Mind-Dentist dran für die Erwachsenen, genau wie Kids Dogs meine Zähne oder sowas dran hat für Erwachsene. Ja, also die können, Zahnärzte können halt nicht ganz ohne. Obwohl ich persönlich würde am liebsten natürlich einen rein Kinderzahnarzt haben, der nichts anderes macht. Auch wenn es dann natürlich nicht der Familienzahnarzt, den vielleicht viele kennen, zu dem sie vielleicht schon als Kind gegangen sind und mit dem groß geworden sind und immer noch hingehen. Sowas gibt es ja auch. Und ist ja auch in der Hinsicht schön. Aber diese Erfahrung, diese Experience hat man natürlich nicht. Denn im Prinzip mit den Milchzahnwechsel ist man da fast raus aus der Kinderzahnarztpraxis, weil man könnte fast sagen, diese spezialisierten Kinderarztpraxen sind fast Milchzahnzahnarztpraxen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also ich meine, es ist ja sicherlich auch noch für einen Zehnjährigen nett, wenn er einen Bildschirm an der Decke hat während der Behandlung. Aber er hat natürlich erfahrungsgemäß dann weniger Milchzähne und da wäre jetzt meine Frage, wie lange gehe ich mit meinem Kind zum Kinderzahnarzt, wenn ich dann einen gefunden habe und wann fange ich an zu wechseln? Denn bei einem Kinderarzt beispielsweise ist ja auch so, dass der auch noch in der Jugendzeit behandelt, bis die Kinder dann eben auch volljährig sind.
Ja. Okay, beim Kinderarzt muss man auch klar sagen, das ist ja auch versicherungstechnisch anders. Der darf ja keine Abrechnung machen bei über 18-Jährigen. Das ist bei den Kinderzahnärzten in der Zahnmedizin zum Glück nicht so streng reglementiert. Ich könnte jetzt in Berlin keinen Kinderzahnarzt empfehlen, wo ich sage, geh dahin, weil ich den nur selber noch nicht gefunden habe, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Ein anderes Thema. Ich könnte einzelne Personen empfehlen, die in so einen Konstrukten arbeiten und sagen, geh dahin, die ist gut, weil die zum Beispiel in einer Top-Kinderzahnarztpraxis in Hamburg war, die wirklich nur sowas gemacht hat und dann dementsprechend Ahnung hat. Aber ich sag mal, eine Kinderzahnarztpraxis ist schon cool, wenn man da hingeht, denn das Personal ist sehr geschult darauf mit Kindern. Das ist ja oft auch, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter in der Rezeption 2-3 Mal im Monat im Kind sieht und dann dementsprechend nicht auf das eingeht, sondern einfach so hier Karte, ja, füll das mal aus. Dann ist es natürlich so ein Gefühl, da hat das Kind, checkt das ja schnell irgendwie, dass hier irgendwas komisch ist und fängt im schlechtesten Fall beim ersten Mal zu heulen. Eine allgemeine Empfehlung ist, Kinder einfach selber, wenn man zum Zahnarzt geht, mitzunehmen.
Achso, wenn ich selber gehe, sie dann da einfach anzuführen und zu sagen, es ist für mich völlig normal und...
Genau, einfach, dass die gar nicht behandelt werden, sondern einfach, dass die checken. Kann man ja schon, wenn die im Kleinkindalter im Kinderwagen einfach reinschieben, wenn das okay ist für die Zahnarztpraxis. Hygieneanforderungen ändern sich ja aktuell schneller, als man denkt vielleicht. Und dass die dann einfach die Geräusche hören, die Gerüche, obwohl die Gerüche sind ja nicht mehr so wie vor 40 Jahren, dass da ein ganz spezieller Zahnarztgeruch drin war.
Da wären wir wieder beim Friseur, der auch seinen ganz speziellen Dauerwellengeruch hatte noch vor 30 Jahren.
Und dementsprechend, es ist eine Variante. Dann kann man auch mal ganz offen fragen, soll ich eher zum Kinderzahnarzt bringen oder kommst du damit klar? Hast du da überhaupt Lust drauf? Wenn er zum Beispiel dann gleich sagt, ey, ehrlich, ich kenne da eine gute Kinderzahnärztin, mit der arbeite ich zusammen, geh doch gleich dahin. Oder manche sagen auch, zur Kontrolle kannst du vorbeikommen. Also manchmal auch so ein paar wirtschaftliche Hintergründe, dass natürlich auch so kleine Zahnreinigungsprogramme werden ja von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, sodass es jetzt auch für einen Zahnarzt Sinn macht, Kinder mitzubehandeln und dass er auch die ganze Familie drin hat. Aber einfach dann offen besprechen. Und wenn man jetzt schon mal sieht, die haben eigentlich keine Lust darauf, dann ist es okay. Und ich sag mal, es gibt ja das normale Kind und das schwierige Kind. Und bei dem schwierigen Kind soll man eher schneller zum Kinderzahnarzt gehen, damit die das schon kennen und damit die Praxis auch das schon kennt.
Was meinst du mit schwieriges Kind? Also das Kind an sich, was seine Herausforderungen birgt, weil es ja schon Schwierigkeiten zu Hause gibt? Oder woran machst du jetzt ein schwieriges Kind fest? Oder ein ängstliches Kind beispielsweise? Es muss ja nicht unbedingt schwierig sein, kann ja auch grundsätzlich ängstlich sein.
Kinder sind am Anfang immer ängstlich. Das ist ja okay. Dann sitzt die bei der Mutter auf dem Schoß, aber das muss man ja als Zahnarzt probieren, im Idealfall relativ schnell abzugewöhnen. Wenn die gar nicht den Mund aufmachen und man dann eher das Gefühl hätte, das wird jetzt ein gewalttätiger Akt, damit hier überhaupt was passiert, dann gleich zum Kinderzahnarzt, dann keinen Stress machen. Dann soll die es probieren, die haben ja auch da sehr viel Erfahrung, der Fernseher an der Decke hilft viel. Finde ich es auch besser, wenn Kinderzahnarztpraxen auch keine klassischen zahnärztlichen Behandlungsstühle haben, die so fahrstuhlmäßig dann zurückfahren. Das heißt, man setzt sich hin und es fährt dann zurück, das mögen Kinder nicht. Außerdem muss man dann auch Zahnarzt wieder aufpassen, dass die Hände am besten auf dem Bauch bleiben. Das ist bei mir immer die Regel, pass auf, bei mir gibt es eine Regel, Hände bleiben auf dem Bauch, dürfen sich nicht bewegen. Und dann weiß ich auch gleich, macht das Kind mit oder nicht.
Okay.
Und wenn das Kind dann zum Beispiel da schon nicht mitmachen, es ist ein potenzielles A-Kind. Ja, nee, da muss man aufpassen. Ich könnte ja gleich eine lustige Geschichte erzählen, mehrere sogar.
Erzähle. Ja. Wobei, eine Frage habe ich vorher noch. Ist es, wenn du schwierige Kinder, würde ich jetzt mal behaupten, wie sieht es da mit den Eltern aus? Kannst du da eine Parallele ziehen oder sind die Kinder einfach schwierig und hast auch trotzdem entspannte Eltern erlebt mit schwierigen Kindern?
Ich meine, wenn du als Zahnarzt eine Weile im Business bist, hast du schon alles erlebt, gefühlt. Ja, zum Beispiel eine lustige Geschichte aus meiner Assistenzzeit in Prenzlberg war folgendermaßen, dass ich dann wirklich, ich will jetzt nicht sagen die typische Prenzlberg-Mutti, aber so eine relativ normale Prenzlberger Mutti und hatte zwei aufgeweckte Jungs und die waren ganz locker, hier kannten das schon mit dem Zahnarzt, sie war so ein bisschen besorgt und dann waren die irgendwie traurig, die beiden Jungs, dass bei ihnen gar nicht gebohrt werden muss, also ist schon ein Extrembeispiel. Ja, schade und jetzt gucken wir bei der Mutter rein. Und die beiden Jungs gucken ganz neugierig mit rein und fangen plötzlich an und rufen, bohren, bohren. Und die Mutter hatte mir danach erzählt, dass sie selber total Angst vor dem Zahnarzt hat und es quasi die Hausgeburt der Hölle war. Und sie musste jetzt alle ihre Instinkte unterdrücken, um das so zu ergehen, dass sie da jetzt nicht panisch rausrennt. Ja, dieses Ängste entstehen ja bloß, wenn die Mutter plötzlich auf dem Schulspringen ruft, da ist eine Maus, dann checken die Kinder, ah, okay, wir müssen Angst vor einer Maus haben. Und das wollte sie gerade vermeiden. Ja, und das ist natürlich lustig, aber ich hatte zum Beispiel auch genau gegensätzliche Erfahrung. Lustigerweise bin ich da gerade aus einem Monat Elternzeit zurückgekommen. Wie gesagt, in der Praxis hieß es mal, ja, Georg, du machst die Kinder.
Du machst die Kinder, ist auch eine schöne Formulierung.
Ja, okay. In dem Fall zweideutig. Nee, ich war dann immer für schwierige männliche Nachnamen zuständig und Kinder. Nee, meine Chefin hatte irgendwie das Gefühl, dass ich besser mit manchen Männern klarkomme, weil ich ja selber ein Mann ist. Sie würden sie nicht als Frau akzeptieren, aber naja, das war in Neukölln. Das mag manchmal seine Berechtigung haben, will ich gar nicht kommentieren. Aber jedenfalls das Kind, da habe ich schon gehört, ich sehe das ja dann in meinem elektronischen Bestellbuch. Okay, Kind, so und so alt, war noch nie bei mir. Und ich hörte ihn schon im Wartezimmer, wie er den Mülleimer auseinander nimmt.
Okay, ja, weil er so brav war und den Müll direkt rausgetragen hat.
Ja, das Beratungszimmer war gleich neben dem Wartezimmer. Manchmal, wenn ich dann halt warte, bis der alles ausgefüllt ist, ist ja so ein Moment, wo die Mutter dann alleine ist und etwas machen muss und Kind unbeaufsichtigt ist. Und es ist dann schon lustig, wenn er dann plötzlich durch meine Scheibe guckt und sowas und dann alles erkundet. Ja, das finde ich jetzt auch nicht mal schlimm, dass da jemand durch die Scheibe guckt, aber wenn man schon hört hier, nein, nicht Finn oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt Finn jetzt einfach als fiktiven Namen genommen. Naja, aber da wusste ich schon, okay.
Herausforderung.
Den muss ich gleich mal sagen, wer hier der Boss ist.
Okay.
Ja, das ist jetzt nicht mal böse. Ich erzähle dir eigentlich immer die Geschichte. Pass auf, Finn, hier, du bist jetzt in meinem Zimmer. Hier bin ich der Chef. Zu Hause in deinem Kinderzimmer bist du der Chef oder auf dem Spielplatz. Das weißt du besser, ja. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du machst, was ich sage. Und Finn hat natürlich nichts gemacht. Und dann zeigt man ja immer so, es gibt ja immer Tell, Show, Do. Ja, also erstmal erklären, was man macht, dann vielleicht noch zeigen und dann auch machen. Und da macht man so mit Kindern immer so Spielereien. Guck mal hier die den Wasserbecher an und jetzt.
Ach, der Elefantenrüssel, der dann das Wasser aussaugt.
Ja, das ist dann das Nächste. Du darfst nicht vorgreifen. Die ganze Geschichte macht es jetzt kaputt.
Ach, Entschuldigung.
Wenn man zum Beispiel eine Mitarbeiterin hat, eine Assistentin, die dann auch das Spiel so ein bisschen kennt, es ist immer das Gleiche. Geheimnis. Bei mir zumindest, ja. So, guck mal da und was passiert da? Da läuft jetzt Wasser rein. Okay, und hol dir mal den. Und kennst du schon den Schlürfi oder wie auch immer das heißt? Ja, das ist wie so ein Staubsauger. Und dann ist es natürlich lustig, nimmt man den, der im Raum ist. Die Mama saugt doch auch Staub. Mache ich übrigens mal gerne, wenn Männer im Raum sind. Der Papa saugt doch auch Staub.
Ja, das Gender-Ding brauchen wir jetzt hier ja gar nicht rauskramen.
Ja, du musst ja irgendwie die im Raum mitnehmen, weil sie ja leider meistens mit drin sind.
Ah, okay. Können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Und nee, dann wurden diese Spiele reingemacht. Hier saug mal alles rein und wir spritzen ein bisschen mehr Luftbüse drin. Und in dem Zimmer hatte ich auch lustigerweise einen Fernseher an der Decke. Aber ich habe schon gemerkt, so ey, hier Hände überall, irgendwie überall spielen. Und meinst du, nee, pass auf, es gibt jetzt eine Regel, die Hände sind auf dem Bauch. Und dann höre ich schon die Mutter so ein bisschen, als ich dann gesagt habe, pass auf, meine Regel, hier, du machst das. Wie er selber so, oh. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Und plötzlich die Mutter, aber der ist doch voll lieb, der ist doch voll lieb. Und ich so, drehe mich dann so um. Wollen wir jetzt die Kontrolle machen oder nicht? Totenstille. Man muss auch so ein bisschen wissen, Kinderzahnärzte sind da manchmal extremer. Die reden nur mit dem Kind und ignorieren komplett die Eltern. Mhm. Weil das soll Fokus aufs Kind sein, nicht das Geplapper von Eltern. Dass die dann teilweise den Kindern sagen, plappern die immer dazwischen? Lassen die dich gar nicht ausreden? Das finde ich manchmal sehr witzig.
Okay.
Ja, ja. Jedenfalls haben wir das dann gemacht und Ende vom Lied ist, man hat schon gemerkt, die Mutter war jetzt nicht so begeistert von mir.
Von dir oder von der Behandlung?
Von mir, weil ich einfach so ein bisschen gesagt habe, so pass auf, das sind meine Regeln und sie war so, ach, das ist mein absoluter Engel, der hat zwar vielleicht den Mülleimer auseinandergenommen, aber der ist ja total lieb und da muss man ja gar nicht so streng sein, so nach dem Motto, ja. Ja, und das sind glaube ich so Eltern, die dann so keine Grenzen festsetzen. Und natürlich hat sie sich dann beschwert, hat dann nochmal angerufen ein paar Tage später in der Praxis, dass es total unmöglich fand. Und
Im Nachhinein?
Im Nachhinein, ja.
Aber mit welcher Begründung? Also die Behandlung hat doch super stattgefunden und du hast deinen Job gemacht, ja, und es gab keine Zwischenfälle im Behandlungsraum.
Aber ich habe ihr quasi ihre Grenze aufgezeigt und das fand sie doof. Das ist jetzt in der tollen Wohlfühlwelt von Finn-Mama jetzt nicht vorgekommen, dass mal so ein böser Zahnarzt dir sagt, was Sache ist.
Hui.
Es ist immer wichtig, dass man als Finn-Mama dann auch eine Beziehung zu einer Kinderzahnarztpraxis hat, die einen schon kennt, dass falls man die mal wirklich braucht, weil Finn-Mama war vielleicht nicht so konsequent beim Zähneputzen abends.
Also war sie jetzt tatsächlich nicht, oder?
Ich weiß nicht, ich sag jetzt bloß als Beispiel. Okay. Finn-Mama ist vielleicht nicht so konsequent im Zähneputzen. Milchzähne haben ein 3- bis 4-mal höheres Kariesrisiko. Mhm. Das ist ganz, ganz fies. Die sieht man eigentlich nur, wenn man röntgt oder andere erweiterte diagnostische Maßnahmen hat, außer mal mit einem bloßen Auge drauf guckt. Viele Eltern sind ja auch irgendwie plötzliche Röntgengegner, jetten durch die ganze Welt, aber irgendwie beim Röntgenbild, das ein 2-3 Minuten Flug nach Malle entspricht, haben sie sich plötzlich bei ihrem Kind.
Und wie oft wird geröntgt, wie beim Erwachsenen?
Da gibt es keine feste Regel, aber ich sag mal, bei Risikokindern, zum Beispiel Kinder, die schon in der Vergangenheit viele Füllungen bekommen haben oder sowas, würde man eher Tendenz öfter röntgen, auch ein viel engeres Kontrollintervall haben, aber wohl die reine Kontrolle bringt nicht so viel, da muss dann auch irgendwie zahnreinigungsmäßig was passieren und wenn du hohes Risiko hast, dann musst du auch vielleicht auch denn auch wirklich mal selber Geld auf den Tisch legen und sagen, okay, die Krankenkassen zuschusst irgendwie 2 Zahnreinigungen im Jahr, aber das Kind braucht aber 3, 4. Mhm. Und man muss auch klar die Zahnputztechnik verändern. Viele Eltern machen den Fehler, dass die Kinder komplett alleine putzen lassen. Also können sich nicht mal die Schnürsenkel selber zusammenbissen, aber sollen
alleine Zähne putzen.
Zähne putzen. Das manchmal auch mit Unwissen. Dann hat man ja auch manchmal ein bisschen traurige Fälle, wo man einen Anruf bekommt in der Praxis, die Zähne vom Kind kommen ganz schwarz raus. Das sind dann meistens die Oberkieferzähne.
Die ersten schon.
Ja, die ersten. Das ist dieses Baby-Bottle-Syndrom, dass dann die Kinder mit irgendwelchen süßen Tees, die ja mittlerweile verboten wurden, ganz neu, das ist nur ein Tropfen auf meinen Schell, da wird dann teilweise Apfelsaft und sowas reingemacht, weil die Kinder trinken sonst nichts. Ja, das ist mal ganz groß. Dann gibt es ja auch noch das Problem, dass es ja auch so super powerstillende Mütter gibt, wo es tatsächlich auch so ein Syndrom geben kann. Die Milch hat ja auch einen süßen Anteil, ist komplett natürlich, aber da gibt es auch Fälle, dass dieses zu Karies führen kann.
Wobei das ja schon sehr extrem klingt. Ich selber bin ja auch eine Superpower, also Power von lange stillende Mutter.
Ja, aber
Mutter.
Ich sag mal, es gibt ja mehrere Kombinationen. Vielleicht powerstillende Mutter und dann so ein bisschen eher das Zahngel nehmen zum Zähneputzen und keine Zahnpasta mit wirklich Fluorid drin. Mhm. Also das quasi.
Wäre auch deine Empfehlung, mit Fluorid zu putzen?
Ja, die Empfehlung hat sich sogar nochmal verändert, dass die von 500 ppm, es ist Parts per Million, ist wirklich erschreckend gering, aber funktioniert, auf 1000 hoch gegangen sind.
In der Kinderzahncreme.
Und dadurch kann man das Kariesrisiko nochmal deutlich senken. Und so ein bisschen viel hilft viel in der Hinsicht auch. Also wenn die zum Beispiel die Kinder im Kindergarten sich dann auch vielleicht vorm Schlafen gehen, vorm Mittagsschlaf die Zähne putzen, macht es auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ja, gerade wenn man vielleicht ein hohes Risiko hat. Und hohes Risiko ist immer, kann man sich selber ausrechnen, wenn du mehr kariöse Zähne hast, als das Kind alt ist, hast du ein extrem hohes Risiko. Und ich stelle dir einfach jetzt das 2-Jährige aus mit 4 komplett schwarzen Frontzähnen in der Oberkieferfront. Und das ist natürlich der absolute Super-GAU für dich als Zahnarzt, für das junge Kind eigentlich auch, weil es gibt ja noch eine Faustregel und da widersprechen mir gleich auch viele Kinderzahnärzte, aber ist okay. Aber das kann man als Zahnarzt so grob sagen. Hat das Kind mehr kariöse Zähne als das alte ist, ist es automatisch ein Vollnarkosefall. Das heißt, das Kind kann man nicht behandeln, 2-Jähriger kann man nicht so lange, selbst einen Erwachsenen, der 4 sehr stark schädigte Zähne hat in der Front, für den ist es ja auch ein Act, dass das eine Weile dauert.
Und die sind ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, noch nicht mal richtig da. Die sind ja erstmal nur, die schauen ja erstmal nur raus. Oder würdet ihr dann warten, bis sie richtig komplett da sind?
Also dieser Podcast ersetzt nicht die Beratung beim Zahnarzt. Aber nee, es kommt sehr darauf an.
Das ist jetzt nur eine reine Interessenfrage.
In der Regel ist es so, die kommen ein Stück raus und die Schicht ist dann gleich wieder weg, weil es ja auch weich ist und dann bricht da was ab. Da merkt man es vielleicht gar nicht. Das ist einfach sich dann weniger widerstandsfähig und dann beim Essen teilweise abnutzt. Und das muss übrigens auch nicht mal durch irgendwelche Flüssigkeiten passieren. Es gibt auch Kinder, die beruhigen sich irgendwie, indem sie am Keks nuckeln und irgendwas süßen. Und man kann sich vorstellen, das ist einfach eine konstante Zuckerexposition im Bereich, der noch nicht ganz durchgebrochen ist, mit einer dünnen Schmelzschicht, so ein Milchzahn. Und das kann so schnell gehen, so schnell kann man gar nicht gucken. Natürlich gibt es da manchmal auch Ausnahmefälle. Das ist ganz groß MIH. Molaren, inzisive Hypoplasie, da sind genau die bleibenden Zähne betroffen. Und zwar genau die bleibenden ersten Frontzähne, die in der Mitte unter der Nase und dann die
beiden
ersten,
großen.
Ja, genau. Und die ersten, der erste bleibende Backenzahn, der ungefähr mit 6 Jahren plus minus durchbricht. Und sowas gibt es auch als MMIH, also Milchmolaren, inzisive Hypoplasie. Zum Glück seltener, auch bei Kindern. Es ist nicht ganz geklärt, warum jetzt so viele Fälle aufträgt. Wir wissen, dass, also Kreidezähne wird das auch gerne genannt in den Medien. Wir wissen, dass es das vielleicht schon länger gibt und vorher einfach als Karies missdiagnostiziert wurde, weil es einfach jetzt noch nicht so bekannt war oder verfolgt wurde. Und dementsprechend ist man dann eigentlich auch sofort wieder beim auf Kinder spezialisierten Zahnarzt besser aufgehoben, weil der sich mehr damit beschäftigt.
Mit diesen kariösen Zähnen.
Ja, mit Kariösen. Und es geht ja darum, dass man das managt. Und dann ist immer die Frage, wie kommt es immer sehr aufs Alter an. Das heißt, für einen 6-Jährigen kannst du länger auf dem Stuhl behalten als einen 3-Jährigen. Die Aufmerksamkeitsspanne vom 3-Jährigen, die kennt jeder, der einen 3-Jährigen hat. Also länger als 5 Minuten kannst du da vergessen und 5 Minuten ist schon viel. Und wenn du das in 5 Minuten nicht lösen kannst, das Problem, dann ist schlecht. Und wir reden denn hier teilweise wirklich, dass vielleicht eine Betäubung nötig ist. Die sollen ja keine Schmerzen haben. Dass denn vielleicht auch irgendwie Wasser auf den Zahn spritzt, dass vielleicht dann auch eine Füllung gemacht wird, die vielleicht lichtgehärtet wird. Also ganz viele Eindrücke fürs Kind. Und dann ist es gut, wenn die natürlich irgendwie abgelenkt werden. Sei es mit Fernseher an der Decke, sei es mit Hypnosetechniken, das ist ja jeder Kinderzahnarzt anders. Es gibt ja so ganz einfache Sprachführungen, wie man zum Beispiel Übungen, die man als Kinderzahnarzt lernt. Zum Beispiel, man probiert zu erraten, welche Kinder sind in der Kindergartengruppe oder in der Schulklasse und erzählt die ganze Zeit irgendwelche Namen. Und die Kinder müssen dann immer sagen und das mal ganz wissen. Und dann sagt man natürlich die ganze Zeit, was man macht und das funktioniert. Aber sowas funktioniert vielleicht, wenn so ein Kind eine Stelle hat, die irgendwie behandelt wird. Das ist jetzt auch keine, nichts Schlimmes, man muss sich keine Sorgen machen, wenn ein Kind das eine Karies hat, ist. Kann passieren. Man muss sich überlegen, hätte man es irgendwie vermeiden können. Aber da ist es ja eh jetzt egal, ob da Schuldzuweisungen sind oder nicht. Das braucht man ja nicht.
Braucht man ja in dem Moment nicht.
Dann kann man natürlich fragen, bis wann macht es Sinn, noch einen Milchzahn zu behandeln? Und da gibt es so ein Cut-off-Alter, wenn man so will, von 8, 9 Jahren, wo man sagt, da ist dann irgendwann der Milchzahnwechsel natürlich noch nicht ganz abgeschlossen alles.
Aber da sind ja nicht mehr so viele da.
Aber dann macht es vielleicht gar keinen Sinn, den zu erhalten ist das falsche Wort, aber den sehr zu versorgen. Es gibt dann auch sehr verschiedene Philosophien, wie man sowas managt. Oft ist es dann auch so, dass dann zwei Welten aufeinander haben. Die allgemeine Zahnarztpraxis denn findet dann, die Kinderzahnarztpraxis macht zu viel. Aber die Kinderzahnarztpraxen sehen natürlich die krassen Fälle immer nur. Deshalb planen die auch manchmal anders. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie gut bekommt der Kinderzahnarzt das Kind hin? Und was wollen die Eltern? Manche Eltern wollen natürlich auch, wenn es viele Probleme gibt, lieber sagen, okay, dann machen wir eine Vollnarkose, dann sind wir fertig. Wir wollen nicht 5 Termine haben plus nochmal 3 Eingewöhnungstermine, wo die Angst genommen wird, wo spielerisch viel gemacht wird, auch viel Mundhygiene, kommt sehr auf die Eltern an. Man muss natürlich auch leider zu sagen, ist auch ein soziales Problem dabei. Das ist natürlich in eher sozial schwächeren Familien, die ja manchmal auch größer sind, wo weniger Zeit vielleicht für das eine Kind ist, dass die natürlich auch durch ihre Geschwister oder wie auch immer dann schneller in Kontakt mit Süßen kommen und mehr Risikofaktoren haben. Mhm. Da gibt es manchmal auch traurige Beispiele, wie dann natürlich, wenn das mit einem so ein Kind mit 6 in Vollnarkose war und dann mit 10 gefühlt nochmal, dann wurden dann die Zähne dann, die man damals gemacht hat, dann auch dann entfernt. Da gibt es natürlich auch Unfälle, wenn so ein 2-3-Jähriger natürlich in irgendeiner Form hinfällt, stürzt, sich vielleicht in Frontzähnen Milchzahn abbricht.
Was mache ich mit dem abgebrochenen Teil, wenn ich das finde?
Allgemein immer mitnehmen und dann auf den Zahnarzt hören. Man kann das im Idealfall in der Zahnrettungsbox einlegen. Die meisten Schwimmbäder Grundschule haben so etwas. Mhm. Es gibt auch von den Initiativen, die überlegen, dass jede Tankstelle in Deutschland eine haben sollte, weil die haben ja die rund um die geöffnet. Aber das alles, ich sag mal so, angenommen, jetzt mal ein Beispiel aus dem Leben, das, also eher wieder in mein Gebiet, ich bin ja für Wurzelknallbehandlung zuständig. Auf dem Schulhof fängt jetzt der mittlerweile große Finn die Jacke von seinem Kumpel und genau der metallene Reißverschluss knallt auf seinen oberen Schneidezahn und der bricht genau durch. Also die Spitze bricht ab, sodass dann auch es aus der Zahnmitte vom Zahnnerv heraus blutet. Da macht es natürlich Sinn, das Fragment zu finden. Das ist gut. Manchmal bin ich ein bisschen traurig, weil manche Zahnärzte sagen, nee, das brauchen wir nicht. Mhm. Schmeißen es jetzt weg oder es wird nicht benutzt. Manchmal, in dem Fall hat ja sogar der Lehrer gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Und am Freitag war dieser Unfall und am Montag war er bei mir in der Praxis. Man muss dazu sagen, die Mutter ist auch speziell, die hat ihn bloß abgeliefert und dann ist dann zur Arbeit gegangen. gefahren oder wohin auch immer. Wir mussten dann wenigstens schnell noch anrufen und uns die wenigstens Erlaubnis bekommen.
Ist jetzt ein Fall, den du tatsächlich so erlebt
hast? Ja, genau so, dass wir wenigstens Röntgenbilder machen können. Mhm. Naja, und jedenfalls wurde es natürlich so versorgt, dass wir ihn auch ethisch vertretbar durch die Gegend schicken können. Aber das ist natürlich dann auch schwierig. Und das ist natürlich gut, wenn man schon zum Beispiel in der Kinderzahnarztpraxis, die einem kennen und dann zum Beispiel anruft und sagt, pass auf, wir hatten einen Unfall. Wir würden gern sofort kommen und das angucken lassen. Und wenn man da schon mal in einem System drin ist, in der Kartei, ist es immer einfacher. Dann weiß zum Beispiel, oh, pass auf, die Kinderzahnärztin war bisher zuständig. Die probieren sie vielleicht auch bei der Bezugsperson einen Termin zu bekommen, damit die das beurteilen kann und fertig. Und das ist wichtig. Und wenn die natürlich auch eine Vollnarkose-Möglichkeit haben, dann können die auch mal sagen, lieber Anästhesist, es gibt Notfall, wir schieben jetzt jemanden rein, damit wir das schnell noch so versorgen können, dass es auch alles relativ optimal auflöst und möglichst wenig traumatisch fürs Kind ist. Denn Zahnarztängste werden ja im Kindesalter immer kreiert.
Ich habe jetzt noch zwei oder drei grundsätzliche Fragen. Wie oft gehe ich mit meinem Kind zur Kontrolle?
Ja, der Klassiker ist alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre.
Ich fand es gerade ein bisschen überrascht.
Zweimal im Jahr.
Zweimal im Jahr, also alle halbe Jahre, wie auch beim Erwachsenen.
Genau.
Und
wichtig dazu muss man sagen, wenn man zum Kieferorthopäden geht, das ist kein Zahnarzt, zu dem muss man auch gehen, auch wenn er die ganze Zeit, wenn man da alle sechs Wochen ist.
Okay.
Trotzdem halbjährig zum Zahnarzt.
Zusätzlich zum Kieferorthopäden immer nochmal zum Zahnarzt. Ja. Also ich kann mich in meiner Kindheit nicht daran erinnern, je bei einer Zahnreinigung gewesen zu sein. Das wurde ja dann anscheinend irgendwann geändert. Also mein großer Sohn hat auch ab einem bestimmten Alter eine regelmäßige Zahnreinigung bekommen. Das macht man dann auch alle halbe Jahre?
Ja, ich sag mal das sogenannte IP-Produkt, Individualprophylaxe-Programm, das gibt es schon relativ lange. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass ein Lack noch auf deine Zähne raufgepinselt wurde.
Ja,
und
das wurde
du,
tatsächlich mal gemacht.
Und du dann den Tag nichts essen solltest und sowas. Das ist auch IP-Programm. Oder dass dann nochmal aufgeklärt wurde, mach jetzt mal das, reinige da mal besser. Das wird mittlerweile gerne, weil es jetzt mittlerweile auch Assistenzpersonal gibt, also die Zahnarzthelferin, sagt man nicht mehr, zahnmedizinisches Fachpersonal, die sich dann auf diesen Prophylaxe, diesen vorbeugenden Maßnahmen auch weiter fortgebildet haben, dass die das einfach übernehmen, sodass es dort sich einfach mehr teilt und dass man auch den Unterschied merkt. Aber zum Beispiel, ich kenne das auch bloß, da wurde was raufgepinselt, dann teilweise Elmex Gelee als Rezept mitgegeben. Damals ging das noch problemlos.
Stimmt.
Und das ist schon das IP-Programm gewesen. So ein Zahn hat ja so eine kleine Rille in der Mitte, wo quasi die eigentlich beim Essen die Flüssigkeit ablaufen kann. Die sogenannten Fissuren, der wenn die besonders tief sind, werden die auch gerne mal versiegelt. Manchmal ist es sogar so, dass, und da sind wir dann immer bei dem, dass manche sagen, ja, das ist Übertherapie, zum Beispiel bei den ersten bleibenden Zähnen, die durchbrechen, ist das irgendwie eine Krankenkassenleistung, wenn es indiziert, also wenn es nötig ist, zu versiegeln. Und manche machen das gerne auch schon bei Milchzähnen, manche auch bei den kleinen Backenzähnen. Das ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch Zahnärzte, die das gar nicht machen, weil sie das nicht mögen. Würde ich immer sehr auch vom Kariesrisiko aufhängen. Und kann man den Bereich gut reinigen, die Kaufläche. Schwierig sind ja zum Beispiel gerade Zähne, die gerade durchbrechen. Das heißt, man muss die Zähne ja auch anders putzen, wenn sie durchbrechen. Also etwas, was auch nicht in jeder Uni unbedingt beigebracht wird. Man kennt es ja quasi, dass man relativ gerade die ganze Zahnreihe schrubbt, weil die ja die ganze Zeit auf derselben Höhe ist.
Ja,
aber der hinterste Zahn, der gerade durchbricht, oder der kann ja auch mal in der Mitte sein, der bekommt natürlich gar keine Zahnbürste ab. Also gar keine mechanische Reinigung. Die bekommt maximal eine chemische durchs Fluorid, chemischen Schutz. Aber es natürlich am besten funktioniert, ist, wenn man da gleichzeitig die Essensreste vielleicht wegputzt. Und dann muss man es einfach schräg rangehen, dass man also nicht parallel zur Zahnreihe, sondern quer zur Zahnreihe geschrubbt. Und dann kann man natürlich die Zähne ganz hinten besser erreichen. Manchmal auch bei Erwachsenen Weisheitszähne besser erreichen, die nur ein bisschen rausgucken und auch reinigen.
Okay.
Also schräg putzen.
Schräg putzen, unten und oben. Und jetzt nochmal eine ergänzende Frage zum Putzen. Wie lange putze ich, das hattest du ja vorhin schon gesagt, Kindern die Zähne auf jeden Fall nachputzen als Erwachsener? Wie lange putze ich meinem Kind die Zähne nach?
Im Prinzip gibt es da die Faustregel, bis er selber schreiben kann. Also das heißt aber auch bis zur ersten, zweiten Schulklasse. Und die Frage ist eigentlich, nächste Frage, wie putze ich einem unkooperativen Kind die Zähne?
Indem ich ihm Apfelsaft verspreche, nachdem er Zähne geputzt hat, oder was?
Ja, okay, ich meine, das Ding, das heimlich genascht wird, das wurde ich früher beim Zahnarzt gefragt. Naschst du heimlich nach dem Zähneputzen? Ich so, nein.
Hast du die Frage auch schon mal gestellt?
Manchmal stelle ich sie aus Spaß.
Um dich an deine eigene Kindheit zu erinnern.
Eine Hommage an meine liebe Zahnärztin aus Kinderzeiten, die leider verstorben ist. Sie hat nie erfahren, dass ich irgendwann Zahnarzt geworden bin.
Und du so tolle Erfahrungen bei ihr gemacht hast.
Erstmal, ich habe ja drei Geschwister und bei mir hat es immer gesagt, ah, du hast bei der Verteilung der Kiefer hast du am lautesten geschrien und hast den besten bekommen.
Na gut, vielleicht auch, weil du der Erste warst, da war noch genug Potenzial.
Ja, wahrscheinlich. Und ich wurde immer über alles gelobt, da war alles toll. Und es gab auch irgendwann den Punkt, wo ich dann als Kind sagte, jetzt sorge ich wirklich fürs Zähneputzen. Wurde nie nachgeputzt, wohlgemerkt. Das war damals noch nicht so. Und ich hatte dann auch keine Probleme mehr mit bleibenden Zähnen. Ich kann mich auch erinnern, wie als Kind bei mir am Milchzahn eine Füllung gemacht wurde. Und so zum Beispiel, das waren damals Amalgamfüllungen. Jetzt für Milchzähne gar nicht mal so schlechte Füllung. Weil an Milchzähnen halten viele Sachen nicht so gut, die wir heute benutzen. Und Amalgam hält überraschenderweise am besten. Zum Beispiel hatte ich dann zum Beispiel Milchzähne, die dann auch rausgefallen ist, mit großen Amalgamfüllungen. Da habe ich mit dem Amalgam rumgespielt. Ist auch komplett ungefährlich, wenn es fest ist.
Wenn es nicht zerbohrt wird.
Nee, man müsste es schon selber zermörsern und den Staub einrechnen. Also bis der Zahnarzt, der das rausbohrt und die Assistenz, die haben das höchste Risiko. Der Rest ist alles so minimal. Ich glaube, das Sushi-Essen gefährlicher.
Okay.
Ja. Und ich konnte auch immer sehen, was sie macht, weil sie hatte eine Brille auf, die war nicht entspiegelt. Ja, da konnte ich mal sehen, was da passiert.
Ah.
Ja, das war immer lustig.
Hat sie die Basis für deine Zahnarztkarriere gelegt?
Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch sehr unergonomisch gearbeitet, wenn ich mich in der Brille sich da alles spiegelt, dann habe ich eher wahrscheinlich gesessen, sie sich mich über mich gebeugt, was man heute nicht mehr macht. Jetzt probiert man die Patienten ja komplett flach zu legen auf dem Bett und nur indirekt über den Spiegel reinzugehen. Das ist, damit man selber auch als Zahnarzt durchhält. Das ist noch alte Generation. Vielleicht hat es auch noch im Stehen gemacht. Das war ja auch früher, die alten Zahnarzt haben alles im Stehen gemacht. Da gab es gerade ganz viele Venenprobleme in den Beinen. Das war eine anerkannte Berufskrankheit bei Zahnärzten sogar. Das kam erst später, dass man sich hinsetzt und alles im Sitzen machen soll.
Vielleicht wäre eine Mischung ganz gut, oder?
Ja, manchmal macht man das natürlich im Stehen. Manchmal auch den Patienten zuliebe, manchmal auch Kindern zuliebe. Aber man muss natürlich immer aufpassen als Zahnarzt, dass man auch sich selber zuliebe auch etwas macht.
Ja, wow. Also wir haben wirklich teilweise sehr intensive, informative Themen behandelt. Bei einem Arzt kann man das gerne mal sagen, man hat was behandelt.
Ja, wir haben richtig was geschafft heute.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall super informativ und hoffe natürlich, dass du, lieber Zuhörer, auch mit den Fachbegriffen, mit denen Georg um sich geworfen hat, klargekommen bist. Ich habe immer versucht, ein bisschen einzuhaken, um da nochmal nachzufragen, was jetzt MI, ich möchte es nicht nochmal wiederholen.
Aber ich meine, man tippt MIH bei Google an und findet jetzt so viel.
War doch MIH, ja? Habe ich mir das richtig gemerkt?
Genau.
Yeah! Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Infos und das war jetzt meine Debütfolge.
Oh, ich fühle mich geehrt.
Vielleicht ist dann die 100. Podcast-Folge auch wieder mit dir. Ich bin gespannt. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Infos.
Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast.